Etty Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. Der Podcast zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Miada.
Über 800 Meta-Analysen hat er 2008 zu einer einzigartigen Studie zusammengefasst. Der neuseeländische Pädagoge John Hattie, dessen Buch Visible Learning Standards setzt in der Debatte über die Wirkung von Schule und die Frage, was die Wissenschaft tatsächlich über das Lernen weiß. Der Augsburger Schulpädagogikprofessor Klaus Zierer hat Visible Learning nicht nur ins Deutsche übersetzt, er interpretiert es auch für das deutsche Schulsystem. Dieses Frühjahr ist Hatties Visible Learning 2.0 erschienen. Die Gelegenheit für Brandenburgs Bildungsministerium und das neue Landesinstitut für Schule und Lehrkräftebildung Libra, Klaus Zierer um ein Best-of zu bitten. Hattie Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht. 9 Kapitel über die wichtigsten Faktoren für gelingenden Unterricht. Mein Name ist Jan-Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und dies ist der Podcast zu Kapitel 6. Wirkungsvoller Rahmen des Unterrichts, Curricula. Hallo, Herr Zierer.
Hallo, Herr Viada.
Der Faktor, über den wir zum Start in diesem Podcast sprechen wollen, ist Lesebegleitmaterial oder besser gesagt umfangreiches, didaktisches Lesebegleitmaterial. Das sind natürlich schon mal Einschränkungen. Lesebegleitmaterial verstehe ich, aber was ist denn jetzt umfangreich didaktisch und wie wirkt das, Herr Zierer?
Mit dem Titel und der Bezeichnung dieses Faktors ist eigentlich schon mal eine ganz klare Aussage getroffen, dass allein das Material relativ wenig Wirkung erzielen kann. Wenn wir heute in Klassenzimmer schauen, gerade im Grundschulbereich, sehen wir häufig hinten volle Regale mit unzählig vielen Materialien. Da wird gesammelt, 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 ohne auf die Qualität zu schauen. Was ist denn das eigentlich für Material? Ist es wirksam? Kann man das einsetzen? Und der Faktor macht genau das deutlich, dass wir bei Lesematerial, was ungeheuer wichtig ist für die Steigerung der Lesekompetenz, nicht nur auf die Quantität, sondern vor allem auf die Qualität schauen und dann überlegen und versuchen, Kriterien zu finden, die hier wirksam sind. In der Forschung ist man dem nachgegangen und man kann im Kern drei Bereiche schauen, wo die Qualität gegeben sein muss. Und das erste ist die Frage der Diagnose. Enthält dieses Lesebegleitmaterial Instrumente, um das Leistungsniveau der Lesekompetenz sichtbar zu machen? Zweiter Schritt, habe ich entsprechendes Implementationsmaterial, das sozusagen ineinandergreift mit der Diagnose? Habe ich Material zur Verfügung, das die Lernenden auf ihrem Lesekompetenzniveau abholt und sozusagen bestmöglich fördert? Nicht zu leichte Aufgaben stellt und Übungen und auch nicht zu schwierige, sondern genau im Bereich der Passung, im Bereich der Herausforderung. Und der dritte Bereich, der bei diesem umfangreichen didaktischen Lesebegleitmaterial wichtig ist, ist die Frage der Evaluation. Habe ich dann Instrumente dabei, die mir helfen zu überprüfen, ob diese Übungen, diese Aufgaben, die zur Lesekompetenzsteigerung eingesetzt worden sind, auch wirklich wirken? Und dann habe ich genau dieses didaktische Setting, das hier wichtig ist, dass es eben nicht nur um das Material geht, sondern dass dieses Material auch eine didaktische Logik braucht, von der Diagnose über die Implementation hin zur Evaluation. Und diese Phasen müssen alle geprägt sein von klassischen Kriterien der Unterrichtsqualität. Sie müssen die Herausforderung setzen, sie müssen Lernende motivieren, sie müssen Phasen der Sicherung haben, sie müssen Feedbackschleifen eingebaut haben und erst dann wirkt dieses Material. Ist all das gegeben? Erreichen Sie Effektstärke von deutlich über Punkt 4 im aktuellen Datensatz bei 0,85, wo man recht schön erkennen kann, dass eine Didaktisierung von Material, wenn sie gut gemacht ist, ausgesprochen wirksam sein kann.
Aber sie klingt auch so, wie Sie es gerade beschrieben haben, sehr anspruchsvoll. Wie kann ich das im Alltag als Lehrperson leisten? Oder komme ich da vielleicht zurück zu dem, was wir schon in einer anderen Podcast-Folge besprochen haben, zum Team?
Also ich glaube, es ist ganz schön, wie Sie es eingeleitet haben, Ihre Fragen. Wir müssen uns davon verabschieden, dass Unterricht was Leichtes ist. Unterricht, glaube ich, ist mit die komplexeste Tätigkeit, die man sich vorstellen kann. Eine Lehrperson oder zwei Lehrpersonen interagieren mit 30 Kindern, mit 30 Jugendlichen. Wenn man das mal hochrechnet, was da am Tag Interaktionen passieren, ist ja unvorstellbar. Und dann sollen die alle noch gelingen. Also es ist hochkomplex, was hier passiert. Insofern ist auch der Anspruch dahinter ein hoher. Also Lehrpersonen sind die wichtigsten Akteure in unserer Gesellschaft. Das möchte ich an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Sie sind sozusagen die Pfeiler dafür, dass der Mensch sich entwickelt, aber dass unsere Gesellschaft sich auch positiv weiterentwickeln kann. Und das gilt natürlich auch für konkret dieses Lesebegleitmaterial. Und Sie haben definitiv recht. Wir müssen uns davon verabschieden, dass jede einzelne Lehrperson all diese Herausforderungen alleine meistern muss. Der Teamgedanke spielt hier mit rein. Jeder hat seine Kompetenzen, vielleicht in der Diagnose, in der Implementation, in der Evaluation. Warum das nicht miteinander gestalten, um das bestmöglich hinzubekommen? Und ich glaube, an der Stelle sind auch ein Stück weit die Landesinstitute gefordert, wo ja viel Know-how drinsteckt, viel Professionalität gegeben ist, genau an solchen Bausteinen anzusetzen, um die Lehrkräfte vor Ort zu unterstützen, um Qualität in die Fläche zu bringen, die dann so viel Spielraum bietet, dass die Lehrkräfte vor Ort das nochmal anpassen können an ihre Klasse, an ihren Unterricht. Aber diese Unterstützung muss hier systemisch ineinandergreifen, dass das Ganze wirkt, dass es entlastet und bestmöglich umgesetzt werden kann.
Das Thema dieses Kapitels 6 und auch unseres Podcasts ist wirkungsvoller Rahmen des Unterrichts Curricula. Und die Kernbotschaft des Kapitels ist genau das. Curriculare Veränderungen alleine bewirken wenig. Sie können erst ihre Wirkung erzielen, wenn Lehrerinnen und Lehrer die Curricula zum Leben erwecken und die Handelnden darauf abstimmen. Wir haben das jetzt besprochen in Bezug auf Lesebegleitmaterial. Ein anderes, ja, fast schon anderer schillernder Begriff ist Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogische Maßnahmen, die durchaus bei vielen Lehrkräften beliebt sind. Was helfen die?
Also anders als der Faktor Lesebegleitmaterial, was ja sehr fachspezifischer Ansatz ist, sind ja erlebnispädagogische Maßnahmen zunächst mal allgemeinpädagogisch. Da geht es ja nicht um ein bestimmtes Fach, sondern sie haben einen ganz allgemeinen Anspruch. Und wir wissen, dass diese Maßnahmen hochwirksam sein können, also Effektstärken deutlich über 0,4. Das Interessante an erlebnispädagogischen Maßnahmen ist, dass sie einer der ganz, ganz wenigen Faktoren sind, die einen sogenannten Follow-up-Effekt haben. Das heißt, sie können die Wirkung dieser Maßnahme sogar ein Jahr später noch merken. Also ganz konkret, wenn Sie als Lehrperson sagen, zu Beginn des Schuljahres, und ich betone zu Beginn, nicht am Ende, fahren Sie mit der Klasse in ein Schullandheim, machen eine Klassenfahrt, dann zehren Sie das ganze Jahr von diesen Erfahrungen, die die Klasse zusammengeschweißt hat. Vor allem auf der Lehrer-Schüler-Beziehungsebene wirken solche Maßnahmen, weil man sich kennenlernt in einem Rahmen, den man so im Klassenzimmer nie hat, weil man miteinander spielt, miteinander feiert, auch den einen oder anderen Konflikt lösen muss, ist ganz klar. Aber all das führt zu ungeheuer starken Beziehungsebenen, die dann auch die Lernprozesse unterstützen. Weil wir wissen, dass erfolgreiches Lernen immer basiert auf einer intakten Lehrer-Schüler-Beziehung. Und dieser sogenannte Follow-up-Effekt ist bei den erlebnispädagogischen Maßnahmen fast einzigartig, weil sie in der Regel bei allen anderen Faktoren sogenannte Wash-out-Effekte haben. Das heißt, sobald eine Maßnahme abgeschlossen ist, verwäscht sich der Effekt. Das heißt, Sie werden den ein Jahr später nicht mehr nachweisen können. Klassiker, Kindergartenzeit. Sie können die Kindergartenzeit zu Beginn der Einschulung feststellen, ein Jahr später wissen Sie nicht mehr, wie lange ein Kind im Kindergarten war. Das heißt, dieses Potenzial dieses Faktors wäscht sich aus und geht damit ein Stück weit verloren. Anders bei diesen erlebnispädagogischen Maßnahmen, die wirken ein Jahr später noch und wir können noch feststellen, wie wichtig sie sind.
Wenn wir über Curricula sprechen, müssen wir auch über Lehrpläne sprechen. Spielt es eigentlich eine Rolle? Gibt es Untersuchungen dazu, ob die Lehrpläne in einem Bundesland besser wirken als die Lehrpläne in einem anderen Bundesland? Und auch, welchen Einfluss haben die Lehrpläne tatsächlich auf das, was im Unterricht passiert, Herr Zierer?
Also hochspannende Frage. Ich war, als ich 2015 wieder nach Bayern zurückgekommen bin, gab es neue Lehrpläne in Bayern, die sogenannten Lehrplan Plus. Ich bin damals ins Ministerium und habe gesagt, ideale Gelegenheit, endlich mal zu evaluieren, wie die wirken. Als Antwort habe ich bekommen, lieber Herr Zierer, warum sollen wir es evaluieren, von dem wir wissen, dass es nichts bringt, dass es keine Wirkung entfaltet?
Haben die im Ministerium gesagt?
Richtig. Und das muss man sich mal vorstellen. Da gehen Millionen rein in die Entwicklung dieser Lehrpläne und man sagt dann bekommen, naja, evaluieren braucht man das Ganze nicht, das passt schon. Also es gibt in der Tat wenig Evaluationen, dennoch ist es ein leidenschaftliches Thema und ich glaube, Lehrpläne sind im Kern ein schönes Beispiel dafür, dass wir in der Erziehungswissenschaft mit zwei Welten zu tun haben. Die eine Welt ist die empirische, die erforscht, wie wirksam Lernen ist. wo John Hattie wunderbar dazu gehört. Die andere ist ein Stück weit normative, wo es darum geht, was soll ein Schüler eigentlich heute lernen? Was braucht der junge Mensch für die Zukunft? Welche Herausforderungen kommen auf ihn zu? Und es ist eine normative Debatte. Wir müssen darüber diskutieren, welche Inhalte sind uns heute wichtig? Die kann ich empirisch ja gar nicht feststellen. Es ist ein Diskurs, der hier stattfinden muss. Und darum lohnt die Debatte immer und immer wieder. Und wir müssen uns eigentlich viel mehr Gedanken machen, welche Kompetenzen braucht der junge Mensch heute und morgen, als wir es uns eigentlich machen. Es gibt ein schönes Bonmot von Erich Kästner, der über die Schulbücher sagt, dass das Schulbuch vom Schulbuch abgeschrieben worden ist, das wiederum vom Schulbuch abgeschrieben worden ist und so weiter und so fort. Und ich kritisiere es manchmal in ähnlicher Art und Weise an den Lehrplänen, weil sie aus meiner Sicht zu voll sind und nicht genügend Offenheit bringen, die aktuellen Themen der Zeit hereinzuholen. Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Demokratie, alles wird ja aktuell stark diskutiert. Das sind oft so Randnotizen. Wir müssen aber eigentlich Lehrpläne haben, die flexibler sind, wo Zeitfragen aufgegriffen werden können, damit sie in der Schule, und jetzt bin ich wieder bei John Hattie und der empirischen Bildungsforschung, qualitätsvoll implementiert und durchgenommen werden. Und damit zeigt man eigentlich diese zwei Welten, wie sie ineinander greifen. Die eine versucht, die Wirksamkeit zu stellen, wie gelingt mir die Umsetzung? Und die andere muss darüber nachdenken, was an Inhalten letztendlich vermittelt wird. Vielleicht nur ein Wort zu den Lehrplänen. Ich bin ja, wie man es gemerkt hat, ein deutlicher Anhänger davon, dass wir sie reformieren müssen. Ich bin zum einen für ein Stück weit Entschlackung. Ich glaube, wir haben gerade in den Kernfächern ungeheuer viel an Inhalten drin. Wir gehen sehr stark in die Breite, wir sollten mehr in die Tiefe gehen. Stichwort Mathematik, bin ja selber Mathelehrer, da würde ich das mal unterstreichen. Und zum anderen ein Stück weit Neugewichten. Wir haben Fächer, die ungeheuer wichtig sind für den Bildungsprozess, weil sie sehr gehaltsvoll sind. Kunst, Musik und Sport und das ganze Handwerkliche immer am Rande der Lehrpläne. Und ich würde mir wünschen, dass auch diese Fächer wieder stärker ins Zentrum kommen, damit wir eine umfassende, eine ganzheitliche Bildung auch umsetzen können.
Das widerspricht jetzt Ihr Wunsch natürlich eigentlich der derzeit laufenden bildungspolitischen Wirklichkeit, oder? Wo wir sehr stark eine Fokussierung auf die sogenannten Kernkompetenzen erleben, zu denen, Sie sind Mathelehrer, natürlich Mathe gehört, Lesen, Schreiben gehört. Aber manche befürchten, dass an der Stelle eben Fächer wie Musik, Kunst und so weiter ein bisschen am Rand bleiben. Ich will nicht sagen runterfallen, aber randständig werden. Da gehen Sie jetzt an der Stelle ja dann doch relativ im Gegensatz zu der aktuellen politischen Debatte, oder?
Definitiv, weil aber auch die aktuelle bildungspolitische Debatte die empirischen Erkenntnisse gerade völlig ignoriert. Und das passt jetzt ganz gut zu unserem Faktor umfangreiches didaktisches Lesebegleitmaterial. Wir wissen zum Beispiel gerade aus PISA, dass mehr Unterricht nicht zu einem besseren Lernergebnis führt. Das heißt, die bildungspolitische Idee jetzt zu sagen, die Kinder sind in Deutsch und Mathe schlecht, lösen wir damit, dass wir jetzt mehr deutsche Mathe machen, ist empirisch nicht gesichert und dann nicht gedeckt, sondern es ist eigentlich ein Fehlschluss. Worüber wir mehr diskutieren müssten, wäre über die Qualität des Unterrichts. Also welchen Deutschunterricht, welchen Mathematikunterricht brauchen denn heute Kinder? Ich spitze jetzt gerne zu und sage, wenn sie 5 Stunden schlechten Deutschunterricht haben, sie werden nicht besser sein, wenn sie 6 Stunden schlechten Deutschunterricht haben. Sondern wir müssen die Qualitätsfrage stellen, wie am Beispiel umfangreiches didaktisches Lesebegleitmaterial. Also wie schaffen wir eine Qualitätssteigerung in dem Maße, in dem wir Bereich Unterrichts haben? Und ich glaube, dort anzusetzen, ist aus empirischer Sicht evident und wäre der richtige Schlüssel. Also wir brauchen nicht zwangsläufig mehr deutsche Mathe, sondern wir brauchen einen besseren Mathe- und Deutschunterricht und können dann aber gleichzeitig uns auch stärker wieder über den musischen, sportlichen Bereich kümmern, um auch den wieder stärker ins Bewusstsein und ins Zentrum zu bringen.
Das war Hattie Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht, Teil 6 des Podcasts zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Viada. Vielen Dank, Herr Zierer.
Vielen Dank, Herr Viada.